Sie werden Eltern. Sie freuen sich auf das Kind. Charlotte und der Schriftsteller Yannick Hanbiau-Federer werden Eltern. Doch dann passiert das Unfassbare. Kurz vor der Geburt stirbt der Sohn noch im Mutterleib. In seinem Buch »Für immer sehe ich dich wieder« erzählt Federer sehr persönlich von diesem Schicksalsschlag. Der Autor ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
In einer Rezension über Ihr Buch heißt es, diese autobiografische Erzählung werde in dem Werk Kosmos, möge da kommen, was kommt, stets in einer eigenen Umlaufbahn unterwegs sein. Stimmen Sie dem Rezensenten zu?
Ich gehe davon aus, doch. Es war schon ein sehr anderes Schreiben und ein sehr anderer Text, der da entstanden ist, natürlich, ja.
Inwiefern?
Ich musste da nicht viel drüber nachdenken, zumindest nicht am Anfang. Das war kein Text, bei dem ich mir Gedanken gemacht habe, wie schreibe ich den, und dann habe ich mich hingesetzt, sondern der musste so geschrieben werden. Und hinterher dann natürlich eine Überarbeitung, und in der Ausarbeitung, da habe ich dann ja mir anschauen müssen, was ich da getan habe und das dann quasi entsprechend fortsetzen müssen. Aber bei anderen Texten habe ich zwangsläufig mehr Planung, und in dem Text gab es keine Planung, da gab es einfach ein dringendes Bedürfnis.
War Ihnen denn von Anfang an klar, dass Sie über den Tod Ihres Sohnes schreiben werden?
Es war tatsächlich sehr unheimlich, und ich beschreibe auch den Moment, in dem das passiert. Wir waren noch im Krankenhaus, wir haben gerade erst erfahren, was da passiert. Ich habe auch gerade erst die erleichternde Nachricht bekommen, dass meine Freundin die OP überlebt hat, weil sie tatsächlich in Lebensgefahr war. Und während wir dann die Station gewechselt haben und dieses Krankenbett da bugsieren mussten, habe ich plötzlich gemerkt, wie ich mitspreche, also wie ich in meinem Kopf mir erzählt habe und formuliert habe, was da gerade passiert. Und das hat mich erstmal sehr verstört, weil ich dachte, was fange ich jetzt hier an, Literatur in meinem Kopf vorzubereiten? Darum geht es doch gerade wirklich nicht. Und ich habe dann erst später gemerkt, das war ein Schutzmechanismus. Also ich habe versucht, das einerseits ein bisschen von mir wegzurücken, Distanz herzustellen. Ich habe versucht, Teil des Geschehens wieder zu werden, indem ich zumindest erzähle, was da über uns hereinbricht, und nicht nur dieses Schicksal über mich ergehen lassen muss. Und auf eine Weise war es auch einfach alles so unglaublich und so irreal, dass ich mir auch wirklich das selbst erklären musste und sagen musste, das passiert hier gerade wirklich, das ist der Fall.
Sie schreiben ja davon auch in Ihrem Buch. Also Sie schreiben von dieser Literaturstimme, die Sie gleich von Anfang an im Ohr hatten. Ist das auch ein Versuch, diese unfassbare Trauer zu bändigen, zu domestizieren?
Ich habe das tatsächlich erst im Verlauf des Schreibens verstanden, dass wir durch diesen Schock und durch diesen Einbruch in unser Leben so aus der Fassung waren, dass wir eine neue Fassung gebraucht haben und gesucht haben. Und diese Fassung ist dann der Text geworden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir sehr intensiv und sehr konzentriert verarbeitet haben, also literarisch verarbeitet und gleichzeitig für uns seelisch, psychisch verarbeitet haben. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann gemerkt habe, durch diese tägliche Beschäftigung bin ich und sind wir schon so weit gekommen, dass ich manchmal diesen Zustand der völligen Zerrüttung vermisst habe. Weil diese Zerrüttung und diese Trauer und diese Zerrissenheit war natürlich Nähe und war eine ganz heiß siedende Liebe zu unserem Sohn, die dann momenteweise immer noch wieder aufflammen konnte und uns aufbrechen konnte. Aber die natürlich eben erstmal in eine Fassung geronnen ist. Und das muss auch so sein. Also man würde ja verbrennen und vergehen daran, wenn man so in dieser Trauer, in dieser unmittelbaren, zerstörerischen Trauer bliebe. Und man muss dann Wege finden, sie häppchenweise, portionsweise in den Tag zu integrieren. Und da kann eine Form, eine Fassung helfen.
Und es ist natürlich auch immer ein Ringen, ein Kampf, denn das Unfassbare und unaussprechlich Traurige in Worte zu fassen, das ist schwierig, denn Worte bleiben ja auch immer zu klein, zu wenig, zu mickrig über diesem großen Abgrund.
Ich bin ab und zu gefragt worden, warum der Text sich stellenweise so zurückgenommen liest und so aus einer Distanz heraus schildert. Ich antworte darauf immer, dass es mir gar nicht gelingen kann, diese Gefühle, ja, das innere Erleben sozusagen wiederzugeben. Das schaffe ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man dafür Worte finden könnte. Aber was ich machen kann, ist natürlich, ich kann das schildern, was dieses innere Erleben ausgelöst hat. Ich kann ganz schlicht die Vorgänge zeigen. Ich kann sagen, so sind wir im Krankenhaus angekommen. Das ist das, was wir erfahren haben. Das ist das, was dann passiert ist. So haben sie die Fließelektroden aufgeklebt und so weiter. Und dann kann ich den Lesenden überlassen, ob sie in sich diese Empathie herstellen können. Und ich hoffe darauf und denke auch, dass der Text das schafft, dass sie unserem Erleben nahe kommen können, weil sie eben, durch diese Empathiemaschine Literatur sich das vorstellen und dann eben mitfühlen können.
Sie lassen die Leserin und den Leser auch sehr nah an sich herankommen, mhm, weil das ist eine sehr persönliche Schilderung. Wie ist das denn, Charlotte, die Mutter, ihre Freundin, wie hat sie denn darauf reagiert, als sie erfuhr, dass sie daran denken, über den Tod ihres Kindes zu schreiben?
Das war von vornherein ein gemeinsames Anliegen. Ich habe ja gerade eben von diesem Moment gesprochen, in dem ich plötzlich gemerkt habe, dass ich mir schon erzähle, was da passiert, und habe dann eben, wir sind tatsächlich gerade quasi auf der neuen Station angekommen, und ich habe dann Charlotte gesagt, du, hör mal, irgendwas spricht da in meinem Kopf gerade mit, das ist doch völlig verrückt. Und sie hat sofort gesagt, bist du verrückt? Natürlich erzählst du von ihm oder natürlich schreibst du über ihn. Und so ist es auch geblieben. Also an jeder Station dieses Schreibprozesses war sie immer lesend, kommentierend, kritisierend, diskutierend dabei. War es ihr immer mindestens so sehr ein Anliegen, dass ich von unserem Sohn erzähle wie mir.
Ein sehr intimes Buch, ein sehr persönliches Buch. Sie lassen, wie ich gerade sagte, die Leserin, den Leser sehr nah an sich heran. Man kann auch missverstanden werden. Wie ist es Ihnen da ergangen, sich so aufzublättern und so zu zeigen?
Es war uns erstmal ein Bedürfnis, von ihm zu sprechen und an ihn zu erinnern und seinen Namen zu nennen. Wenn ich ein Kind bekomme und das dann schreiend, wimmernd oder lächelnd auf meinem Arm sitzt, dann bekommen das alle mit. Wenn mein Kind stirbt, kann ich nur noch von ihm sprechen. Und wenn ich nicht von ihm spreche, ist es wie nie da gewesen. Das wäre erstmal so der allererste Impuls. Wir wollten von ihm sprechen. Wir wollten, dass alle wissen, dass es ihn gibt. Und irgendwann ist uns klar geworden, dass wir nicht allein sind, dass es ganz viele Menschen gibt, die Ähnliches erlitten haben und die dann auch auf uns zugekommen sind, als sie es mitbekommen hatten. Und plötzlich sind überall verstorbene Schwestern, verstorbene Brüder, verstorbene Töchter, Söhne, Cousinen aufgetaucht. Und ich dachte, wo kommen die plötzlich alle her? Warum haben wir früher nie über die gesprochen? Und das hat uns sehr darin bestärkt zu sagen, es kann helfen, wenn wir die Trauer aus diesem Dunkel herausrücken und sagen, trauernde Menschen dürfen auch in der Öffentlichkeit vorkommen, wenn sie das wollen. Und wir dürfen auch das Thema Trauer und das Thema Tod und auch das Thema verstorbene Kinder stärker mitdenken und mitbesprechen sozusagen im öffentlichen Diskurs. Und dass wir dann natürlich mit in die Erzählung hineingekommen, mit hineingeraten sind, war sozusagen einfach notwendige Folge, weil wir eben seine Eltern sind. Ich habe versucht, über uns nur insofern zu schreiben, als wir eben seine Eltern sind und dadurch Teil seiner Geschichte. Und auch die erweiterte Verwandtschaft, die ja dort auch eine Rolle spielt. Ich habe die alle dort hineingeschrieben, weil es seine Geschichte ist. Seine Geschichte ist kurz, aber das ist eben, diese Familie gehört dazu.
Das gelingt Ihnen, die Geschichte macht Ihre Trauer öffentlich. Das ist ja insofern auch wichtig, weil Tod und Trauer häufig Tabuthemen sind. Und wie Sie aufgrund der Reaktionen, die Sie gerade geschildert haben, beschreiben, ist das natürlich auch sehr befriedigend, wenn man dann merkt, das kann dieses Buch erreichen, oder?
Ja, mich erreichen auch tatsächlich die ersten Nachrichten über, naja, die sozialen Medien. Aber ich werde auch schon angesprochen bei Veranstaltungen. Für mich ist das immer wieder auf der einen Seite natürlich emotional. Es geht mir natürlich auch jedes Mal nahe, wenn ich da Geschichten höre. Und gleichzeitig ist es auch sehr, sehr, sehr schön, mit diesen Menschen in Verbindung zu treten und sich auch gegenseitig zu bestärken und zu sagen, ja, mir ist das auch oder mir ist Ähnliches passiert. Darüber dann auch Erfahrungen auszutauschen. Also kürzlich erst sagte mir jemand, das glaubt mir ja keiner, aber ich bin ein glücklicher Mensch, auch wenn mir das passiert ist. Und ich vermisse mein Kind, aber ich bin ein glücklicher Mensch. Und das irritiert häufig erstmal, weil so wenig darüber gesprochen wird. Und weil so wenig, ich sag mal, Schattierung in der Vorstellung davon da ist, weil wenig Praxis, wenig Umgang mit Menschen da ist, die eben damit umgehen müssen. Ich glaube, wenn wir mehr uns damit begegnen, kann das nur helfen.
Sie geben Ihrem Sohn den Namen Gustav Tianming. Wofür steht dieser Name?
Tianming ist die Morgenröte. Also Tian ist der Himmel und Ming ist hell, und zusammengezogen heißen diese beiden Zeichen eben die Morgenröte. Eigentlich hatten wir, ich glaube, 5 Namen uns ausgesucht, und diese Namen sollten eigentlich im Tempel vom Priester erst noch begutachtet werden. Dazu kam es aber eben leider nicht mehr, weil wir dann im Krankenhaus die Formulare ausfüllen mussten. Und das war dann eben der Name, bei dem wir gesagt haben, der gefällt uns am besten, und da muss der Priester jetzt auch mit klarkommen. Darum heißt er jetzt so.
Priester, Tempel, auch davon ist in Ihrem Buch die Rede, welche Rolle Religion spricht. Wenn ein Kind stirbt, welche Rolle kann Religion da übernehmen, wenn der Tod einem so auf die Pelle rückt? Im Krankenhaus kommt eine Seelsorgerin zu Ihnen, die gibt Ihnen eine Engelsfigur aus Metall. Wie haben Sie das erlebt?
Ich glaube, die Religion kann man sich sehr gut vom Leib halten, wenn man mit diesen letzten Fragen eher abstrakt zu tun hat. zumindest mir ist es so gegangen, dass ich durch meinen Sohn ein sehr, sehr großes metaphysisches Bedürfnis plötzlich gespürt habe in mir. Und das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt dieser Kirche oder jener Religion beitreten und sagen, dort dann alles mitmachen und alles befolgen. Aber ich bin plötzlich mit einer großen Neugier auf alle Rituale, auf alle Liturgien, auf alle, ich sag mal, Überlieferungen zugegangen und habe überall altes Wissen gefunden, Generationen von Menschen, die mit solchen Themen umgehen mussten und die das irgendwie weitergeben wollten. Weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber sozusagen die Dogmatik so ein bisschen beiseite lässt und eher die Religion als ein Schatz von Wissen und von Weisheit auch begreift, können die uns schon was mitgeben.
Und da kennt Ihr Buch oder Ihre Geschichte auch keine interreligiösen Schranken. Also es geht in den fernen Osten, es geht auch zum Christentum. Das spielt für Sie beides eine große Rolle, auch aufgrund Ihrer Herkunft dann natürlich, oder?
Ja, und die Literatur muss ich unbedingt sagen. Also auch Gedichte haben eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Andere Texte, andere Bücher, Theater. Wir haben einfach irgendwann das Bedürfnis gehabt, überall uns umzugucken und zu schauen, wie haben andere davon gesprochen, wie gehen andere damit um. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Buch sich daneben stellt und sagt, auch hier ist eine Erfahrung, die vielleicht jemandem etwas geben kann.
Und am Ende bleibt doch diese eine große Frage, mit der Sie auch die Seelsorgerin konfrontieren, indem Sie sagen, wie soll ich denn an einen Gott glauben, der mir meinen Sohn nimmt? Wie reagiert die Seelsorgerin?
Sie hat die Gelegenheit genutzt, das als rhetorische Frage aufzufassen. Das war aber tatsächlich nicht rhetorisch gemeint. Ich versuche im Buch auch darzustellen, dass es eigentlich fast egal ist, ob ich jetzt einfach ein kaltes Universum annehme, in dem einfach nur Zufälligkeiten sich zu stochastischen Verteilungen akkumulieren und dann eben plötzlich ein Kind stirbt, oder ob ich an einen göttlichen Willen glaube. Beides ist einigermaßen unbegreifbar und ja, unglaublich und schwer zu akzeptieren und gleichzeitig aber irgendwie ja offenbar der Fall.
Besteht aber doch meiner Ansicht nach ein Unterschied, wenn wir uns diese Geschichten erzählen, wenn wir uns vorstellen, dass sich der Verstorbene auf eine Reise macht, dass er irgendwo bleibt, geblieben ist. So eine Engelsfigur, die drückt das ja auch aus. Und die Seelsorgerin fragt auch, ob sie ihren Sohn segnen darf. Sie stimmen dem zu, sie sagt das Amen. Also das ist für mich eine Geschichte, die sich erzählen lässt, die einen tröstet, als wenn ich daran denke, dass ich in der Materie in diesem Universum ganz allein bin.
Worauf ich damit hinaus wollte, ist, ich entkomme der Metaphysik eben nicht. Ob ich jetzt von einem göttlich erfüllten Universum ausgehe oder von einem leeren Universum. Der Metaphysik entkomme ich nicht. An der Stelle würde ich eben sagen, möchte ich lieber daran glauben, dass mein Sohn hier bei mir ist, als dass da einfach nur eine Ansammlung von
Zellen
und Strömen in Nervenzellen irgendwie da waren und dann jetzt irgendwann nicht mehr da sind. Also wenn ich der Metaphysik schon nicht entkomme, dann weiß ich schon, wofür ich mich entscheide.
Und dann ist die Seelsorgerin womöglich auch noch katholisch. Wieso müssen Charlotte und Sie über diesen Gedanken lachen?
Also wir wurden gefragt, ob wir eine protestantische oder eine katholische Seelsorge haben möchten. Ich selbst war mal in der evangelischen Kirche. Meine Freundin ist in der evangelischen Kirche und auch alles Weitere. Also es gibt ja dann noch einen Gottesdienst und eine Beerdigung, was alles nach sehr evangelischem Ritus dann eben vonstatten geht. Naja, wir lachen in dem Moment darüber, weil wir irgendwie fast schon die verzweifelte Möglichkeit eines leichten Moments gesucht haben in dieser unglaublichen Schwere. Und auch das versuche ich immer wieder im Buch zu zeigen. Es ist manchmal ziemlich verrückt, wie solche Dinge ablaufen. Also man ist in der völligen Verzweiflung und bemerkt plötzlich, wie man einen Witz reißt. Ich hoffe, dass man darüber dann nicht in Selbstvorwürfe oder in irgendwelche normativen Verstiegenheiten irgendwie ausbricht, sondern einfach sich erlaubt zu sagen, es ist gerade eh schwer genug, jetzt darf ich mir auch einen Witz erlauben.
Weil das löst natürlich auch Spannungen, die in übererträglichem Maße da sind. Und doch, wenn man über das Religiöse redet, über so eine Engelsfigur, über einen Segen mit einem Amen, dann gibt es vielleicht doch viele, die sagen, mein Gott, jetzt bist du auch dem Aberglauben verfallen, bist du total verrückt, das ist doch absolut unvernünftig.
Naja, also ich erlebe Atheistinnen und Atheisten immer als sehr gläubige Menschen, weil es gehört schon eine Portion Glauben dazu, zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Wenn man wirklich unbedingt sich allein auf Beweisketten verlassen möchte, dann denke ich, ist der Agnostizismus da ein bisschen besser aufgestellt. Aber nach meiner Erfahrung, Menschen, die mit dem Tod auf Tuchfühlung gegangen sind, haben großes Verständnis dafür, dass man sich eben dort Hilfe sucht, wo man sie findet.
Sagte der Schriftsteller Arnold Stadler ja auch einst, auch der Unglaube ist nur ein Glaube. Verwandte und Freunde, überhaupt die Mitmenschen, spielen in ihrer Geschichte eine sehr wichtige Rolle. Ihnen wird nahezu überall sehr viel Mitgefühl entgegengebracht. Noch in der Nacht des Unglücks besucht sie ein befreundetes Ehepaar. Auch das medizinische Personal ist sehr sensibel und empathisch. Insofern erzählt Ihr Buch auch von der Nähe und Mitmenschlichkeit, die enorm trösten kann. Mhm. Auch ein Appell für die Mitmenschlichkeit, die da einfach funktioniert.
Das ist tatsächlich so. Also wir sind natürlich immer wieder auch auf Widerstände und auf Absurditäten gestoßen, insbesondere was so bürokratische Prozesse angeht. Und gleichzeitig war es immer wieder so, dass wir Menschen getroffen haben, die einfach nur helfend und stützend und stärkend waren, ohne dass sie das hätten sein müssen. Ich habe irgendwann noch überlegt, ob ich dem Buch eine Danksagung anfügen soll und habe irgendwann gemerkt, das wäre eine leere Übung, eine Verdopplung des Buches, weil das Buch ist eine einzige Danksagung. Ich versuche eben in der Beschreibung all der Menschen, die uns da begegnet sind, eben auch zu zeigen, so kann man mit Trauernden umgehen, so kann man helfen.
Sie haben, dürfen wir das sagen, Sie sind Eltern einer Tochter?
Ja.
Welchen Stellenwert wird Gustav in Ihrem Leben weiterhin haben?
Einen großen. Es gibt manchmal so die Tendenz im Sprechen über Geschwister von verstorbenen Kindern, dass mit ihnen dann quasi alles wieder gut wäre. Und uns ist das immer sehr wichtig zu sagen, so ist das nicht. Also Gustav ist gestorben und er kann nicht ersetzt werden. Er ist unser Sohn, den wir verloren haben. Und er ist auch der große Bruder, den unsere Tochter verloren hat. Und gerade in all der Freude und der Liebe, die wir zu unserer Tochter spüren und ja jetzt gerade jeden Tag aufs Neue erleben dürfen, ist auch immer ein Anteil Schmerz, weil wir jetzt nochmal neu verstehen, was wir an Gustav verloren haben und auch was er verloren hat, was er nie erleben durfte. Und eben auch auf eine Weise eine stellvertretende Trauer schon jetzt für unsere Tochter, weil wir jetzt eben schon merken, sie hat ihren großen Bruder verloren. Der wird sie jetzt nicht auf dem Schulhof verteidigen können oder sie ärgern können, ja, mit ihr durchs Leben gehen können.
Vielen Dank. Jannik Hanbiau-Federe, für dieses sehr persönliche Zeugnis, mit dem Sie auch Ihrem verstorbenen Sohn Gustav, so kann man es vielleicht sagen, ein einfühlsames Denkmal setzen. Zum Abschluss zitiere ich aus Ihrem Buch: Helles Licht bricht durch das Fenster, wärmt das Zimmer auf, dass ich den Pullover ausziehe, im T-Shirt umhergehe. Ich weiß, es ist nur Wetter, aber glauben muss ich, es ist mein Sohn. Schau mal, sag ich, der Gustl schickt uns Morgensonne. Ja, sagt Charlotte, blickt auf, lächelt. Ja, er tröstet uns. Genau, sage ich. Er hat die Augen auf uns, sie nickt. Ja, der Gustl passt auf. Zitat Ende. Für immer sehe ich dich wieder, so heißt das Buch von Jannik Hanbiau-Federe. Es ist im Verlag Surkamp Berlin erschienen. Das Buch hat 188 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.